HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Alle europäischen Mitgliedstaaten, auch wir die Deutschen, einer der größten, sind im Weltmaßstab kleine Staaten.
Unser Thema: Europa gegen Trump, bricht der Westen jetzt endgültig auseinander?
Es ist ein weiter so, dass die Gesellschaft spaltet, was Angst und Unsicherheit befördert. Das Ergebnis ist eine handfeste Krise der bürgerlichen Demokratie.
Zeit zum Innehalten, Zeit für eine Bilanz im Funkloch Deutschland. Der Abstieg der ehemaligen Industrienation hat sich in 2018 noch beschleunigt.
Von den Mainstream-Medien kaum beachtet, zieht derzeit eine schwere Katastrophe über den deutschen Automobilmarkt.
Auch ich bin im letzten Jahr wieder älter geworden, als ich jemals zuvor war.
Und der Ausblick düster und ulkig zugleich.
Oh Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. So sagt es Schiller 1785 in seiner Ode an die Freude, bekannt vor allem durch Beethovens 9. Sinfonie. Und von diesem Oh Freunde, nicht diese Töne haben wir uns leiten lassen für die heutige Sendung. Denn nichts singt sich leichter als ein Abgesang. Heitere oder freudvolle Melodien klingen ja immer ein bisschen naiv, um nicht zu sagen dämlich. Und bei der gegenwärtigen Weltlage fühlen sich die öffentlichen Stimmen geradezu genötigt, einen Abgesang nach dem anderen anzustimmen. Auf fast alles. Auf den Westen, auf die EU, auf die Demokratie, auf die Integration, den Fortschritt, den Wohlstand und warum nicht gleich auf den Menschen. Diese Unheilsgassenhauer klangen düster und dräuend durch das ganze Land. Und nun ist die Zeit gekommen, auch den Abgesang auf das Jahr selber anzustimmen. Und auf die ganzen Abgesänge. Oh Freunde, nicht diese Töne. Lasst uns andere anstimmen. Wackelt der Trump nicht schon? Ist nicht die Demokratie viel lebendiger als vorher? Werden nicht langsam, aber sicher doch alle Menschen Brüder und Schwestern? Denn Kitsch ist heute nur der routiniert heruntergejammerte Abgesang. Lasst uns ein Lied der Freude anstimmen über ein gar nicht so übles 2018. Das hat unsere Kollegin Diana Zulfogari, geboren im Pott und lebend in Köln, gemacht. Sie war gestern zum weihnachtlichen Essen in Gelsenkirchen eingeladen, musste also ca. 100 Kilometer zurücklegen und erlebte dabei eine Bombenentschärfung, ein Fußballspiel und drei Unfälle, sodass sie 3 Stunden zu spät kam. Und in diesen 3 Stunden erlebte sie die volle Wucht der Rührseligkeit und einige Abgesänge, auch auf das Pottparadies, das übrigens nie eins war.
Nur noch 4 Türchen auf dem Adventskalender. Früher war das der Moment, wo die Vorfreude auf Weihnachten jäh in Traurigkeit umschlug. Ade Advent, schon bald nicht mehr jeden Tag ein Türchen öffnen. Der Abgesang vor dem Freudenfest, ein Beweis, dass ich ein enorm kluges, deutsch-depressives Kind war. Schon in jungen Jahren fähig, die Zukunft sorgenvoll zu sehen. Achtsamkeit wurde auf der städtischen Grundschule Essen-Krailleite nicht gelehrt. In Oberursel oder Dieburg freilich auch nicht, aber der kleine Vorort von Essen, der an Gelsenkirchen und Bochum grenzt, spielt eine tragische Rolle in dieser Geschichte von Abgesängen, weil dort gestern der fetteste Stau des Jahrhunderts war. Und ich mittendrin, seit Stunden. Im Radio lief Driving Home for Christmas, der Abgesang auf Weltläufigkeit, Weihnachten nach Hause, in das Nest, aus dem jeder gekommen ist. Ich hätte am liebsten ins Lenkrad gebissen. Eben weil ich nicht Achtsamkeit zusammen mit Lesen und Schreiben gelernt habe, sondern bloß Endzeitvisionen. 8-jährig war ich in der Lage, Eiszeiten und die Gründe für das Aussterben der Saurier zu benennen und zu prophezeien, dass wir genauso aussterben. Freilich konnte der Ausbau der Autobahn von 4 auf 8 Spuren das Ende der Menschheit nicht verhindern. Nun ja, das Leben beschleunigen übrigens auch nicht. Während ich wie der Korken in der Flasche feststecke, beginnt auf Schalke das Fußballspiel. Und eine Sportreporterin erzählt von Gänsehautmomenten. Da fängt schon das Steigerlied an. Das ganze Stadion grölt Glück auf. Die Spieler tragen die Namen von Schachtanlagen auf den Trikots. Schlegel und Eisen, Konsol oder Prosper Haniel. Mutter, nimm mich von die Zeche, was ein Abgesang, uff, tata und trara. Am Freitag ist Schicht am Schacht, die letzte Zeche im Pott schließt endgültig. Ich kann es nicht mehr hören. Aus diesem Anlass ermahnt mich Facebook, mein Profilbild mit Förderturm zu verzieren und am besten noch die Wangen zu schwärzen. Kohle auf mein Haupt, nee, sorry, Blackfacing geht gar nicht. Im Pott denkt man bei schwarzen Gesichtern tatsächlich noch an Steinkohle und den Steiger, während der Rest der Republik darüber diskutiert, ob der Begleiter vom Nikolaus, egal ob er Hans Muff oder Schwarzer Peter genannt wird, noch mit schwarz gemaltem Gesicht auftreten darf. Tradition als Argument für Rassismus. Absingen, aber flott. Wenn Toblerone halal wird, da muss man sich nicht fragen, ob in Nougat-Schokolade jemals Schweineteile versteckt waren. Der Untergang des Abendlandes ist besiegelt. Wenn der Islam Schweizer Schoki gierig verschlingt und selbst im tiefen Ruhrgebiet vegane Weihnachtsmärkte der Renner sind. Wie viele Strophen hat Glück auf eigentlich? 8? Oder singen die heute jede doppelt? Weil der Abgesang auf den Bergbau im Pott schon so lange dauert, wie ich auf der Welt bin. Unerwartet und überstürzt kommt es nicht. Ist es jetzt bald mal gut? Schnauze, Knappenchor. Ich bin so genervt, dass ich den Abgesang auf den Individualverkehr anstimmen will. Also, ich meine, dass alle anderen nicht mehr Auto fahren dürfen. Ich schon. Freie Fahrt für die Nachfahren des Bergbaus. Vorwärts und nie vergessen. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Ich halte es nicht mehr aus. Wo ist denn die CD mit dem Weihnachtsoratorium? Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Lass dir die matten Gesänge gefallen. Das ist der Abgesang, die letzte Kantate. Wenn alle völlig fertig vom Feiern nur noch lallen. Nein, da kommt nichts Schlimmes. Alles wird gut, weil unsere Wohlfahrt befestiget steht.
Mit dem Pott und dem Ende der Steinkohle ist das so wie in der Politik. Es war einmal. Die Zeichen stehen auf Veränderung. Seit Beginn des Jahres und mit Beginn der Fortsetzung der Großen Koalition wurde das Ende von Angela Merkel eingeläutet, Abgesänge formuliert und gesungen. Doch einzig die große Vorsitzende stieß die große Vorsitzende selbst vom Thron. Auch das nahm sie in die eigenen Hände. Und erst als sie ihren Abgang ankündigte, warfen drei ihren Hut in den Ring. Einer kam wie Kai aus der Kiste, Friedrich Merz, der Merkel als Parteivorsitzende beerben wollte. Er wurde es dann nicht. Und nun glaubt er könne Kanzler. Ein Mann ausgestattet mit einem Selbstbewusstsein, das seinesgleichen sucht. Ähnlich wie Horst Seehofer. Angezählt, aber nicht abgesungen. Immer noch da. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Publizist bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Auch Angela Merkel ist immer noch da, obwohl man sie so gejagt hat in diesem Jahr. Hätten Sie das zu Beginn des Jahres vermutet?
Ich habe es zumindest nicht für ausgeschlossen gehalten. Nun wissen wir alle, Herr Lindner wollte zunächst nicht. Jamaika konnte nicht klappen. Dann sollte es aber dann doch nach hartem Ringen und Würgen die SPD sein, die sich letztlich ermannt hat und dann die Kanzlerin doch zu einer weiteren großen Koalition veranlasst hat, beziehungsweise ihre Rufe erhört hat. Also insofern, das konnte vor dem Hintergrund des Jahresbeginns nicht sonderlich überraschen, was dann allerdings in diesem ganzen Jahr stattgefunden hat. Ein Amoklauf der weißen alten Männer, beginnend mit Horst Seehofer, dann anschließend, Sie haben es erwähnt, Friedrich Merz, der den Hut in den Ring geworfen hat und gleichsam auch Sturm gegen die Kanzlerin gelaufen ist. Denn er hat ja auch verkündet, das Modell Merkel ist am Ende, dann noch unterstützt durch die große graue Eminenz der CDU. Wolfgang Schäuble, der sogar sagt, es ist besser für das Land, wenn ein neuer Mann die CDU führt. Das hat dann schon sehr überrascht, denn das war natürlich auch ein Ausdruck, Merkel ist von gestern. Insofern kommt es schon überraschend, dass sie dieses Annus Horribilis für sich als Kanzlerin jedenfalls überlebt hat.
Arbeiten wir uns an diesen alten weißen Männern noch ein bisschen ab. Auch Horst Seehofer ist noch da, obwohl der sich auch immer wieder selbst abgesungen hat in diesem Jahr, zumindest damit drohte, einen Abgesang mit Aplomb hinzulegen. Er hat für viel Unruhe gesorgt. Ich glaube, das kann man festhalten. War es das jetzt oder kommt da noch was? Was meinen Sie?
Naja, er ist ja jedenfalls auch und er hat es ja auch fast bedauernd zur Kenntnis genommen, nämlich indem er sagte, es ist schade, dass die Kanzlerin geht als Parteivorsitzende. Er ist gleichsam das nächste Opfer dieses Abgangs. Und Angela Merkels Abgang, das muss man an dieser Stelle noch einmal festhalten, war das eigentliche große Ereignis aus ihrer Sicht. Denn das ist die ja fast schon glückliche Fügung. Wir wollen ja auch das Positive des Jahres herausstellen. Sie hat geschafft, was noch keinem Mann vor ihr in der Partei gelungen ist. Weder Adenauer noch Kohl. Sie hat einen Abgang in Würde genommen. Sie hat den richtigen Zeitpunkt gerade noch erwischt. Horst Seehofer hingegen musste aus seinem Amt als Parteivorsitzender getragen werden. Er ist gewissermaßen Dead Man Walking in der CSU. Am 19.01. des nächsten Jahres wird sein Sterbeglöckchen als Parteivorsitzender schlagen. Und dann ist es meines Erachtens irgendwann wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, wann er auch als Innenminister wird gehen müssen. Denn vielleicht wird diese große Koalition schon nicht mehr allzu lange halten. Man hat also so etwas erlebt wie einen Amoklauf von Horst Seehofer gegen die eigene Partei, vor allem gegen die CDU und auch gegen die Fraktionsgemeinschaft der Union. Und das war schon etwas, was die Frage aufgeworfen hat, ist das noch normal, was in diesem Jahr mit der CDU, der CDU und der CSU stattgefunden hat? Also ist das noch die Union, die wir 70 Jahre kannten, oder ist das so etwas, ja, fast wie ein aus München gesteuertes Selbstmordunternehmen?
Friedrich Merz sollte jetzt im Herbst der Union Frühlingsgefühle verleihen. Zyniker sagen, hui, das ist ja noch mal gut gegangen, weil es eben nicht so kam. Gehören Sie auch dazu?
Ja, absolut. Ich bin der Meinung, dass Friedrich Merz, dieser Heilsbringer der vermeintlichen Erneuerung der CDU, ein Mann, dem ja mittlerweile schon fast religiöse Qualitäten zugeschrieben, wir erinnern uns an Herrn Strobel, einem der Promotoren aus dem Ländle, der besonders Merz für den Wesenskern der CDU deklarierend erkannte, der mittlerweile sagt, Merkel ist nicht fern, Merz ist nicht weg, er ist mitten unter uns, will damit sagen, es wird Friedrich Merz noch über seine vernichtende Niederlage hinaus eine quasi religiöse Qualität zugeschrieben. Nein, Friedrich Merz ist daran gescheitert, dass er 10 Jahre nicht mehr in der Politik war und dass er das Momentum, den eigentlichen Augenblick, wo er die Partei wieder für sich hätte einnehmen müssen und nicht eine große, weltfliegende Rede hätten halten müssen und eine Rede hätte halten müssen, die die Partei ergreift. In diesem Augenblick hat er versagt, er hat gewissermaßen als der letzte Mann des letzten Aufgebots der alten Männer, die noch einmal Merkel zu Fall bringen wollten, gewissermaßen die große Scharte auswetzen wollten, die Angela Merkel, diese, wie Stoiber sagte, geschiedene Frau aus dem Osten der Union geschlagen hatte, als sie die ganze Garde des Andenpaktes schlug. Er hat es nicht auswetzen können und die eigentliche Ironie dieses Jahres ist, dass eine absolut bodenständige Frau wie Annegret Kramp-Karrenbauer voll in der Mitte der Bevölkerung stehend und damit die ganze Breite der Union weit mehr verkörpernd als der Mann namens Friedrich Merz, der die letzten 10 Jahre als Mann des Kapitals durch die Welten geflogen ist und beileibe nicht die Bodenhaftung hat, dass er letztlich geschlagen wurde durch eine Frau, die ich glaube für die Union weit zuträglicher ist, für die letzte Volkspartei, CDU, CSU und damit so etwas wie der finale Sieg der Angela Merkel und damit muss ich sagen, dass es ihr gelingen würde, erstmalig als einer der lang gedient habenden Kanzler, Kanzlerin nach 18 Jahren erfolgreich aus dem Amt zu scheiden und sogar noch ihre Kandidatin durchzubringen. Damit in der Tat hätte ich am Anfang des Jahres nicht gerechnet.
Chapeau. Ganz kurz noch ein Blick auf das kommende Jahr. Meist ist der Verlust an Sicherheiten ja auch ein Gewinn an möglichen Veränderungen. Wie blicken Sie auf das kommende Jahr?
Es wird ungemein dramatisch werden und damit ist man jetzt wirklich in ernsten Gefilden. Wir werden schon Mitte des Jahres mit der Europawahl die große Zäsur möglicherweise haben, nachdem der Brexit zunächst einmal im März vor der Tür steht. Die Frage, ob es überhaupt eine Trennung zwischen Großbritannien und Europa gibt und dann die große Frage, ist Macron überhaupt noch in der Lage, der ja gegenwärtig als der einzige ebenfalls große Hoffnungsträger gestartet, aber dann völlig verkennend, dass er nicht die Majestät von Frankreich ist, sondern vielleicht ein von einem Drittel der Bevölkerung ernst gewählte, aber sonst vor allem als kleineres Übel gegenüber Le Pen angesehen, gewählt worden, dass ob er überhaupt in der Lage ist, seine liberale Erneuerung Europas weiter zu betreiben, das kann man jetzt hoffen, wird ihm vielleicht eher gelingen mit einer wieder außenpolitisch erstarkten und befreiten Angela Merkel, die endlich die Last des Parteivorsitzes losgeworden ist, aber ich habe die Befürchtung, dass diese Achse deutsch-französischer Art, die das ganze letzte Jahr nicht in Erscheinung getreten ist, auch das nächste halbe Jahr nicht richtig anpacken wird. Also insofern glaube ich, stehen uns dann dramatische Wahlen im Mai bevor, möglicherweise mit einem gewaltigen Bodengewinn der Rechten in Europa und dann natürlich gleichermaßen national die große Rechtsfrage, wie weit wird der Osten braun beziehungsweise blau, sagen wir es so. Nehmen wir die AfD noch immer als eher rechtspopulistische Partei, wird die AfD möglicherweise bei den 3 Wahlen im Osten die stärkste Partei und das wäre dann auch ein nicht so erfreulicher oder jedenfalls die demokratische Frage neu aufwerfender Ausblick für das Jahr 2019.
Albrecht von Lucke, haben Sie vielen Dank. Einer, der Ihnen auf seine ganz eigene Weise zustimmt, ist Norbert Blüm, der ehemalige CDU-Arbeitsminister, am 5.12. in der Sendung Maischberger.
Wir werden uns nochmal nach der Angela Merkel und ihrem Regierungsstil zurücksehen. In einer Welt wild gewordener Männer.
Oh, Freunde, nicht diese Töne. Oh doch, jetzt kommt Gottfried Benn mit einem echten Abgesang auf die Rosen.
Wenn erst die Rosen verrinnen, aus Vasen oder vom Strauch, und ihr Entblättern beginnen, fallen die Tränen auch. Traum von der Stunde Dauer, Wechsel und Wiederbeginn, Traum vor der Tiefe der Trauer, blättern die Rosen hin. Wahn von der Stunden steigen, aller ins Auferstehen, Wahn vor dem Fallen, dem Schweigen, wenn die Rosen vergehen.
O Freunde, nicht diese Töne, Abgesang auf den Abgesang, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wussten Sie eigentlich schon, dass der alte Westen nicht mehr ist? Der Historiker Heinrich August Winkler stellt immerhin noch die Frage, ob der Westen zerbrechen würde. Finanzkrise, Flüchtlingsströme, Brexit, autoritäre Regime in der EU und an ihren Grenzen ein amerikanischer Präsident, der weltweit für tiefe Verunsicherung sorgt. Es kommt Endzeitstimmung auf. Die Welt befindet sich in Gefahr, sagt der ehemalige deutsche Botschafter Wolfgang Ischinger. Und der wird es wissen. Claudia Sauter fasst diese Abgesänge mal zusammen und singt selbst den Abgesang auf den Abgesang.
War das wieder ein Jahr der Abgesänge, in Moll wie sonst. Und immer das Ende einer Epoche fest im Blick. Manche legten schon früh los. So beschwor das Handelsblatt bereits im Januar die große Leere, obwohl die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD noch gar nicht abgeschlossen waren. Da keine Ergebnisse vorlagen, ein vorzeitiger Abgesang aber intoniert werden sollte, floh der Autor ins Reich der politischen Lyrik. Dort gibt es ja bekanntlich keine Grenzkontrollen. Und er gab sich durchaus Mühe. Das Zwielicht der Kanzlerdämmerung senkte sich über das politische Berlin. Ein Satz, wie gemeißelt. Er empfahl sich in seiner düster raunenden Schönheit zur Nachahmung. Schnell wurde die Kanzlerdämmerung ein Renner in der politischen Berichterstattung. Die SPD war da aus verständlichen Gründen vorsichtiger, tastete sie sich in diesem Jahr doch selber durch die Dunkelheit verheerender Wahlergebnisse, den Abgrund vor sich, die beste Zeit vorbei. Was machte also die Parteivorsitzende? Andrea Nahles beschloss zunächst, die historische Kommission der SPD zu beerdigen, also das Gedächtnis der Partei auszulöschen und sich danach mit großer stimmlicher Anstrengung auf die CSU zu stürzen.
Seehofer ist eine Gefahr für Europa und dem werden wir uns entgegenstellen, liebe Genossinnen und Genossen.
Es sollte wohl ein Abgesang werden, aber die CSU brauchte natürlich keine Schützenhilfe von der SPD. Sie schrumpfte Horst Seehofer selber auf bayerisches Normalmaß. Und Europa? Zu schwach, um einem Innenminister aus Ingolstadt furchtlos die Stirn zu bieten? Überschätzen wir uns doch nicht, warnte in diesem Sender kürzlich der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.
Alle europäischen Mitgliedstaaten, auch wir, die Deutschen, einer der größten, sind im Weltmaßstab kleine Staaten.
Was auch ein Abgesang war und auf den Freistaat Bayern vorneweg. In München, wo Ischinger gerade die 55. Sicherheitskonferenz vorbereitet, werden Sie diesen Satz Ihres Chefs nicht gerne gehört haben. Sind wir wirklich so klein? Hört uns denn noch jemand in der Welt der Großen, die Putins, die Xi Jinpings? Wahrscheinlich nicht. Womit wir wieder bei der Kanzlerdämmerung wären, musste sie denn unbedingt weiter regieren? Sie musste nicht, aber sie wollte. Und da blieb ihr nur die arme SPD. Was natürlich weitere Abgesänge provozierte, in der Presse wie auf zahllosen Tagungen evangelischer und katholischer Akademien. Es ist eine GroKo, IGIT.
Große Koalitionen sind in dieser Hinsicht, wenn sie zum Dauerzustand werden, brandgefährlich für die politische Kultur.
Sprach der Historiker Heinrich August Winkler, um dann gleich wieder auf sein Lieblingsthema zu kommen, zerbricht der Westen? Die Frage zielt ins Zentrum unserer Ängste. Eigentlich hätten wir dieses Jahr unter der Bettdecke verbringen müssen. Die Welt aus den Fugen, um unseren Bundespräsidenten zu zitieren. Abgesänge auf allen Kanälen. Aber ein Licht im Dunkeln gibt es doch. Ist es nicht auf grelle Weise komisch, wie der amerikanische Präsident auf unser kleines Land schaut? Auf uns, die wir angeblich Gefangene Putins sind?
Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia.
Und Totgesagte leben in der Regel länger. Immerhin war es kein wirklich gutes Jahr für den amerikanischen Präsidenten, der gerade Halbzeit hatte. Die Demokraten haben den Republikanern die Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den Midterms abgenommen. Sonderermittler Mueller macht gute Arbeit, hat 13 Russen aus einer Trollfabrik in St. Petersburg angeklagt, 12 russische Geheimdienstoffiziere dazu, die sich in die Computer der Demokratischen Partei gehackt haben sollen und anschließend für Hillary Clinton peinliche Mails vermutlich auf die Enthüllung Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben haben. Sollte es Mueller gelingen, eine Zusammenarbeit von Trump, den russischen Geheimdiensthackern und WikiLeaks auszumachen, dann wäre dies gleichbedeutend mit Hochverrat. Und das würde wohl ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen. Christian Lammert, Professor für Innenpolitik Nordamerika am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Viele haben auf Trump schon einen Abgesang angestimmt, immer wieder. Wird es jetzt aber richtig ernst für den amerikanischen Präsidenten?
Ja, also das war schon ein Jahr der Desillusionierung für diesen Präsidenten. Er hat immer weniger politisch durchsetzen können. Sie haben schon die krachende Wahlniederlage im November erwähnt. Das war ein Ausmaß, das viele erwartet haben, aber einige hatten auch nicht damit gerechnet, dass es so deutlich wird, gerade im Repräsentantenhaus. Er hat immer mehr Schwierigkeiten, Personal ins Weiße Haus zu holen. Viele Posten sind nur mit Übergangslösungen besetzt. Also keiner will sich mehr in dieses Abenteuer begeben, und die Einschläge in den Untersuchungen des Sonderermittlers kommen immer näher. Das muss man sich mal immer wieder vorhalten. Inzwischen ist sein ehemaliger Wahlkampfchef, sein ehemaliger Sicherheitsberater und sein persönlicher Anwalt angeklagt oder bereits schon verurteilt. Also da brauen sich sehr dunkle Wolken über dem Weißen Haus zusammen.
Und wann könnte es strafrechtlich für Trump relevant werden? Erst nach seiner Amtszeit?
Ja, das ist eine große Frage. Es gibt eigentlich so eine gängige Rechtsauslegung, dass man versucht, strafrechtliche Prozesse vom Präsidenten fernzuhalten, solange er im Weißen Haus ist, damit das eben nicht als politisches Instrumentarium genutzt wird. Aber er wird sich auf alle Fälle, das weiß man jetzt schon, sobald er nicht mehr Präsident ist, in einigen Sachen verantworten müssen. Da geht es um seine Stiftung, die ja jetzt zerschlagen worden ist, und die Gelder werden verteilt. Da geht es um illegale Wahlkampfspenden, die gezahlt worden sind. Aber wenn jetzt hier die Untersuchungen von Mueller noch was anderes an den Tag bringen, dann kann das Ganze sich auch noch mal wenden. Und dann muss er eventuell damit rechnen, angeklagt zu werden oder eben das politische Verfahren einer Amtsenthebung im Kongress.
Und wie groß ist die Gefahr, wegen der Russland-Ermittlungen von den Wählern möglicherweise abgestraft zu werden?
Ja, das ist das Erstaunliche. Trump hatte schon ganz am Anfang seiner Präsidentschaft mal gesagt, er könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und das würde ihn null in seiner Popularität kosten. Und bei seinen Anhängern ist das immer noch der Fall. Also selbst da ist inzwischen, wenn man sich die konservativen Medien anguckt und auch seine Anwälte, Rudy Giuliani sagt das immer wieder im Fernsehen, eine Zusammenarbeit mit den Russen ist kein Verbrechen. Was soll das denn? Das macht doch jeder und das wird von seinen Anhängern geglaubt. Problematischer könnte es für ihn werden, wenn er wirklich das Geld für den Bau der Mauer, das war ja ein zentrales Versprechen seines Wahlkampfs zu Mexiko, nicht bekommt. Und da ist ja momentan der große Streit. Und da ist die Kritik auch von den Rechten inzwischen sehr hoch. Viele Prominente, die ihn gepusht haben im Wahlkampf 2016, sagen, wenn er das jetzt nicht durchkriegt, dann ist er nicht mehr wählbar.
Und es kommt noch etwas hinzu. Es gibt noch ein solides Wirtschaftswachstum, aber Wirtschaftsexperten prognostizieren ein Ende des Aufschwungs. Viele rechnen sogar mit einer Rezession. Ist das auch nur einer von diesen vielen Abgesängen?
Nee, das kann ganz schlimm für Trump werden. Wir wissen aus der Historie in den USA, dass die Popularität vom Präsidenten ganz eng mit der Wirtschaftssituation zusammenhängt. Je besser es wirtschaftlich geht, desto höher sind die Zustimmungsraten für Präsidenten. Und davon profitiert Trump momentan, dass es die ganze Zeit wirtschaftlich bergauf geht. Das ist jetzt am Stottern. Die Aktienmärkte sind im letzten Jahr in den USA schon um 20-30% eingebrochen. Gut, davon kriegen die Trump-Anhänger noch nicht so viel mit. Aber das sind Vorboten, dass sich die ökonomischen Zeiten wieder verdüstern in den USA. Und davon wären dann ganz extrem auch seine Anhänger betroffen. Und das würde ihn massiv an Unterstützung kosten.
Vor allem, wenn es denen ans Portemonnaie geht. Und offenbar profitieren ja von den Steuernachlässen hauptsächlich nur Reiche, also nicht Trumps Wähler. Auch das könnte sich für ihn schlecht auszahlen?
Ja, sobald diese Zahlen dann auch mal endlich auf Fox News berichtet werden, das passiert leider noch nicht, und seine Wähler mitkriegen, dass seine Steuerreform, dass fast 95% der Mittel, die da neu verteilt worden sind, an die größten Verdiener geht, an die Top 1% in der Einkommensverteilung, dass er auch privat mit seiner ganzen Familie, das, was wir jetzt mit seiner Stiftung gesehen haben, die nur dazu benutzt worden ist, um sich persönlich zu bereichern, wenn das natürlich durchdringt, dass er eigentlich eigentlich angetreten ist, um den Sumpf auszutrocknen, genau dieses sich selbst bereichern in Washington, der Einfluss des großen Geldes, wenn das durchsickert, dass er eigentlich hier ein neues Imperium des Sumpfs aufbaut, dann wird ihn das auch Unterstützung kosten.
Naja, ein großer Sumpf, das heißt aber doch auch, nach dem, was Sie sagen, Trump wackelt und damit naht das Rettende.
Trump wackelt sehr, das sieht man auch an der hohen Zahl seiner Tweets, die er momentan jeden Morgen raushaut. Er versucht momentan wieder extrem abzulenken. Ich glaube auch seine Ankündigung jetzt aus Syrien Truppen abzuziehen, ist wieder so ein neuer Nebenschauplatz, den er versucht aufzubauen mit wirklich ernsthaften politischen Konsequenzen, eine große Verunsicherung im internationalen System. Aber er merkt, dass von allen Seiten sein Thron bröckelt und sein Ansehen auch extrem nachlässt.
Christian Lammert, haben Sie herzlichen Dank. Warum in die Ferne schweifen, wenn der Birnbaum doch so nahe ist? Es folgt ein weiterer Abgesang, dieses Mal von Enzensberger, auf die Mobilität.
Es war kalt in Bogota. Alle Restaurants hatten Ruhetag in Mindelheim an der Mindel. Auf Fidschi strömender Regen. Helsinki war ausgebucht. In Turin streikte die Müllabfuhr. Überall Straßensperren in Bujambara. Die Stille über den Dächern von Petsch war der Panik nahe. Noch am ehesten auszuhalten war es unter dem Birnbaum zu Hause.
Oh, Freunde, nicht diese Töne, ein Abgesang auf den Abgesang. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Nichts singt sich leichter als ein Abgesang. Und in dieser Zeit hören wir einen Abgesang nach dem anderen. Auch das bezieht sich auf das Kinojahr. Unser Filmkritiker Ulrich Sonnenschein sagt, es gab keine unerwarteten Blockbuster mit Millionenumsätzen und keine herausragenden Kunstfilme und keine neuen Stars. Selbst Filme, die kurzfristig Beachtung erfuhren, wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, waren schon bald wieder vergessen. Aber es gibt noch einen Abgesang auf den Abgesang, denn ein Genre, das sich sonst eher in Nebensektionen abspielt, das glich in diesem Jahr alle Enttäuschungen aus. Der Musikfilm.
Galileo! Bryan Singers Freddie Mercury Biografie war nicht nur deshalb ein Highlight des Jahres, weil hier Meisterwerke der Popmusik inszeniert wurden. Bohemian Rhapsody war auch ein Film über eine bestimmte Zeit, die zwischen Punk und Techno eine eigene Form der Popmusik hervorbrachte. Hier schaut man einem unsympathischen Menschen zu und am Ende weint man um ihn. Das ist die Kraft des Kinos und das gilt nicht nur für die Popmusik.
There are two people in me. I would like to be Maria, but there is the callus that I have to live up to.
Maria Callas, she's the greatest.
Maria by Callas von dem Franzosen Tom Wolfe ist der Film eines Fans. Das Erstaunliche dabei ist, dass man die Musik gar nicht selber mögen muss, um seine Faszination zu verstehen. Hier kommt Maria Callas vielfältig selbst zu Wort und macht aus dem einfachen Porträt ein Dokument der Musikgeschichte. Wie Fans den Musiker beeinflussen können, zeigt Regisseur Jesse Peretz in der Fiktion. Mit Juliet Naked hat er einen Roman von Nick Hornby verfilmt, in dem er das schwierige Verhältnis zwischen einem vergessenen Star und seinem Fan auf die Spitze treibt.
Tucker Crowe, eine der verkanntesten Figuren des Alternative Rock, wurde seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Mein Bedarf an Tucker Crowe ist für die nächsten 20 Jahre gedeckt.
Und wenn der bewunderte Star dann real vor einem steht, gibt es kein brauchbares Reaktionsmuster mehr. Musikalischer Wandel in nur wenigen Jahren, das ist das Thema eines anderen Dokumentarfilms.
Ding Dong, who is it?
Chili Gonzalez, der Piano-Entertainer im Bademantel, begann als lauter Punk. Heute schlägt er eher ruhige Töne an. Ein Megalomane aber ist er geblieben.
So, how does a megalomaniac start off a song? 1, 2, 3, 4.
Shut Up and Play the Piano von Philipp Jedecke ist ein Film, der vor allem die Euphorie in der Musik vermitteln kann. Ähnlich wie die vierte Verfilmung eines ganz alten Stoffes aus den 30er Jahren. A Star is Born von Bradley Cooper.
Wir machen das jetzt so. Du singst den Song, den ich so toll finde.
Nein, das kann ich nicht.
Außer jetzt komm schon, na los.
Bitte, das ist nicht witzig.
Hier wird aus einem Talent ein Superstar. Und dass Lady Gaga so bravourös gegen ihre Vorgängerinnen Judy Garland und Barbara Streisand bestehen kann, hätte niemand gedacht. Und nun zu dem Film, der mich am meisten überrascht hat. Ich bin kein Fan von Sakropop und kannte auch das Titelstück I Can Only Imagine nicht. Aber die tragische Lebensgeschichte des Musikers Brad Millard, wie sie die Brüder Andrew und John Irving im Film erzählen, hat mich ungeheuer bewegt.
Was für ein fantastischer Song.
Er war einfach da. Ich habe 10 Minuten dafür gebraucht.
Bart, du hast diesen Song nicht in 10 Minuten geschrieben. Das ist der Song deines Lebens.
Ein Abgesang auf den Abgesang. Und jetzt lassen wir es nochmal richtig krachen mit den Stones und ihrem Titel Doom and Gloom, Untergang und Trübsinn aus dem Jahr 2012. Warum? Dazu gleich mehr. Die Rolling Stones. Vor 50 Jahren eilte den Stones noch ihr Ruf als Skandalband voraus. Heute sind die Herren in die Jahre gekommen. Keith Richards feierte gerade seinen 75. und niemand hatte wirklich daran geglaubt, dass er dieses Alter erreichen würde. Er selbst hatte vor wenigen Jahren mit koketter Selbstironie mal gesagt: Ich habe in meinem Leben so viel Koks durch die Nase gejagt, dass ich es heute überhaupt nicht mehr vermisse. Ich glaube, die Droge hat resigniert. Henning Eichler, HR2 Musikredakteur, die Stones singen immer weiter. Abgesänge und auf Abgesänge auf den Abgesang. Könnte man sagen, sind sie so etwas wie die fleischgewordene Resilienz?
Ich glaube, das kann man sagen. Vielleicht sind sie sowas wie die faltengewordene Resilienz, wenn man die Gesichter von Mick Jagger und Keith Richards in Porträtaufnahmen sieht. Und auch als Fan oder als Zuschauer im Publikum bei einem Stones-Konzert ist das schon so. Das hat eine Faszination, dass man die da spielen sieht und stehen sieht und denkt, mein Gott, es sind sie wirklich und sie machen es noch und sie können es noch. Ja, das ist Resilienz, wie sie lebt und lebt.
Großartig. Drogen und Wildlife als plakatives Image ihrer gesamten Lebenszeit. Heute sind sie eher so harmlose Väter und Großväter geworden. Aber wie oft wurde denn eigentlich schon der Abgesang der Stones angestimmt?
Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bandgeschichte. Schon seit den frühen 60ern gab es die Abgesänge auf die Stones. Sie hatten ja ihre ersten Hits und dann kam schon der neue Trend, so Psychedelic Rock und Hard Rock, da waren die Stones schon nicht mehr dabei musikalisch. Da kamen schon die Ersten, die gefragt haben, wie lange halten die Stones das noch durch. Dann gab es 69 die erste richtige Krise. Da mussten die Stones ihren Gitarristen Brian Jones feuern. Der war eigentlich ein sehr innovativer Musiker, der viel für die Stones bewegt hat. Sie mussten ihn feuern, weil er seine Drogensucht nicht in den Griff bekommen hat. Und dann kurz darauf spielen die Stones in Altamont dieses Konzert, bei dem ein Fan vor den Augen der Musiker erstochen wird von einem Hells Angel. Die Stones halten kurz inne und spielen einfach weiter. Das muss man auch erstmal bringen. Ja, und so zieht sich das weiter durch die Bandgeschichte. In den 70ern machen sie weiter, obwohl die Plattenverkäufe einbrechen und Keith Richards schwer heroinabhängig wird. Der New Musical Express schreibt 1973 schon mal einen Nachruf auf die Band. Dann gibt's natürlich den ewigen Konflikt zwischen Mick und Keith. Also all diese einzelnen Episoden sind immer Anlässe zu fragen, so, jetzt ist aber wirklich Schluss, jetzt geben sie auf, jetzt sind die Stones bald Geschichte. Aber das ist nicht so und auch aktuell gibt's ja immer wieder Beispiele. Wir erinnern uns an diesen unglaublichen Palmensturz von Keith Richards von der Kokospalme. Da musste er am Schädel operiert werden. Die Welttournee musste man abbrechen. Ron Wood, der Gitarrist, hat im Frühjahr 2017 eine Lungenkrebsoperation überstanden. Also das sind alles Anlässe, wo so ziemlich jede andere Band sagen würde, wir sind fertig, es reicht, wir können nicht mehr. Aber die Stones haben das irgendwie zum Prinzip erkoren, diese Rückschläge wegzustecken und weiterzumachen. Ich habe ein Zitat von Mark Spitz gefunden, der Mick Jagger biografiert hat, der sagt, Mick absorbiert alles Negative. Er ist ein sexy schwarzes Loch im Raum. Ja, und Keith Richards, sein Bandkollege, ist 75 geworden vorgestern und hat überhaupt keine Zweifel daran, dass die Stones auch noch den 60. erleben können.
60, you know, that's a little while yet, you know, but
der 60. das ist ja noch ein Weilchen hin. Diese Nullen rasen nur so vorbei, aber ich wüsste nicht, warum es keinen 60. geben sollte. Es sei denn, wir krepieren mitten in der Arbeit. Ich weiß es einfach nicht. Es scheint so, als ob nur der Tod die Resilienz stoppen kann.
Also die Untoten, würde ich mal sagen, nicht? Aber das eigentlich Resiliente an den Stones ist doch in erster Linie der reine Fortbestand eines Geschäftsmodells. Weil eine Band sind die doch nicht mehr, oder?
Die sind ein Unternehmen, ein weltweit agierendes Unternehmen, das so viel Geld verdient wie noch nie zuvor in der Geschichte der Stones. Die laufende Tour, No Filter nennt die sich, hat bisher rund 230 Millionen Dollar eingespielt. Und die Stones zählen immer zu diesen Top 5 Bands der letzten Jahre, die, was die Einnahmen anbelangt, ganz weit oben sind, Topverdiener sind. Ja, und die Fans kommen zu Zehntausenden in die Arenen und sie wollen die Stones sehen. Und sie erliegen dieser Faszination, die ich eben schon erwähnt hatte. Sie sind da, sie sind leibhaftig da, sie klingen vielleicht sogar besser als in den 70er oder 80er Jahren. Und das ist natürlich auch ein Teil dieses Businessplans, ne? Jede Tour, jeder Auftritt könnte der letzte sein. Und ich war Augenzeuge, ich war dabei, ich habe sie noch erlebt. Ich kann es am Lagerfeuer meinen Enkeln erzählen. Ja, Zeuge der gelebten Resilienz und daraus ein Geschäftsmodell machen.
Und die fleischgewordene Resilienz ist sicher auch Mick Jagger. Ich glaube, der ist ein halbes Jahr älter als Keith Richards, ne?
Er ist jünger,
das wusste ich jetzt nicht genau. Also unser Kollege Peter Kemper, der hat ihn mal den Balletttänzer auf Speed genannt, was mir ziemlich gut gefallen hat. Der ist jeden Tag im Fitnessstudio. Machen die anderen das eigentlich auch so?
Ja. Also zumindest, wenn sie auf Tour sind, haben sie sowieso ihre Leibärzte dabei, die täglich darauf achten, dass die Jungs fit sind. Und sie haben auch Personal Trainer dabei, und wenn sie auf Tour sind und einen sogenannten Off-Day haben, also einen spielfreien Tag, dann werden sie schon angehalten, mal im Hotel, im Fitnessraum für eine halbe Stunde vorbeizukommen, und auf die Ernährung wird auch geachtet. Es gibt nur Geflügel und Fisch und Rohkost und leichte Sachen. Da steht natürlich dahinter, dass die Musiker fit bleiben müssen, weil die Investitionen sind getätigt und die müssen sich dann auch rentieren.
Also Permanenz statt Innovation, denn was Neues kommt ja von denen auch nicht mehr, ne?
Musikalisch nicht, warum auch? Zur gelebten Resilienz zählt vielleicht auch immer wieder das Gleiche zu spielen und immer gleich zu klingen. Also Innovationen wird man von ihnen nicht erwarten können, aber ich glaube, allein die Tatsache, dass sie jetzt gerade im Studio wieder sind, Mick Jagger und Keith Richards haben im Herbst Songs geschrieben für ein neues Album, allein das zeigt schon, ja, wie viel Energie und Wille da immer noch dahinter steckt, einfach weiterzumachen.
Und die Proben auch für die nächste Tour, die gehen nämlich nochmal auf Tour. 2019, habe ich gelesen, touren sie durch die USA mit ihrer No-Filter-Show, und dafür, wie gesagt, proben sie schon, aber die werden wahrscheinlich das ein bisschen langsamer angehen lassen und nicht mehr jeden Tag auf der Bühne den Zampano machen.
Oder? Ja, das zählt auch dazu. Die Ruhetage braucht man natürlich in dem Alter, und das ist auch eine logistische Frage. Oft sind es aufwendige Bühnenbauten, die müssen abgebaut, transportiert und wieder aufgebaut werden. Und länger als 2-3 Wochen am Stück touren die Herren nicht mehr, das sei ihnen auch gegönnt.
Die Stones. Resilienz als Prinzip, kein Abgesang nirgends. Bei denen zumindest nicht. Albert Vigolais Thelen dagegen singt den Abgesang auf sein Leben und wünscht sich das ewige Rasten.
Herr, lass mich in dein Dunkel ein. Ich bin des Schauens müde. In vollen Trauben drängt der Wein, die Kälte will gerichtet sein, schon treibt der Herbst die Blätter ein. Doch wo der Acker, wo der Schrein, der mich zum Ruhen lüde? Herr, schließe mir die Augen zu mit deinem Benedein, gib meinem Herzen endlich Ruh, du guter Tod, schlag zu, schlag zu! Die Saat ist reif, was zauderst du? Tief ist die See, steil gähnt die Fluh, lass mich ihr Opfer sein. Herr, mache meine Lippen stumm, stell ab den Leierkasten, die Walze dreht sich um und um, das Lied ist arm, die Weise dumm. Ich fiedel mir den Rücken krumm und frag bei jedem Takt, warum kann ich nicht endlich rasten.
Mein Abendlied. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Stimmen wir einen weiteren Abgesang auf den Abgesang ein, denn in Hessen lief es ganz gut in diesem Jahr, vor allem auf den letzten Metern. Die schwarz-grüne Koalition steht, wenn auch nur mit einem Mandat Vorsprung, aber darüber redet sowieso kaum noch jemand. Die Grünen sind gestärkt, bekommen 4 Mandate, die Todesstrafe ist abgeschafft. Also, was wollen wir mehr in Hessen? Rainer Daxelt.
Ja, wir Hessen, ja, wir Hessen, das sei einmal festgestellt.
Ja, wir Hessen sind in diesem Land auch dieses Jahr wieder vorne gewesen. Denn wenn es anderswo dunkel wird, zündet der Hesse ein Lichtlein an. Und wenn rundherum alles den Bach runtergeht, geht er hoch und hockt sich gemütlich an die Quelle. Zum Beispiel an die Ölquelle. In Riedstadt wird seit diesem Jahr wieder Öl gefördert. Und schon im Januar hieß es:
Vergesst Dallas, hier kommt Landkreis Groß-Gerau. Das Bohrfeld Schwarzbach wird Hessen in den Kreis der Ölförderstaaten katapultieren. Jeder Hesse bekommt 10.000 Euro Grundeinkommen und Kassel einen 100-Meter-Wolkenkratzer oder noch einen Flughafen.
Denn Hessen ist ein Hort der Prosperität und der Stabilität. Als die Katalanen unabhängig werden wollten, rechnete man auch in Deutschland mit dem Schlimmsten.
Hessen. Nach dem Krieg gedemütigt durch die Abtretung Rheinhessens an die verhassten Pfälzer. Seither dem unbarmherzigen Diktat der Zentralregierung unterworfen. In Berlin, das von unserem Länderfinanzausgleich seine Hauptstadt Fettlebe durchzieht. Geht bald auch der Hesse für seine Freiheit auf die Straße?
Na, am Wochenende wird's schön, da sind wir im Garten.
Außerdem ist der Bouffier, glaube ich, im Urlaub auf Ibiza. Nicht, dass die den da verhafte.
Ja, statt uns abzuspalten, hielten wir im Herbst ganz geruhsam freie und geheime Landtagswahlen ab. Die Republik aber fragte sich:
Was kommt denn da für ein wüster Kraft aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach?
Werden diese Hessen 2 Wochen nach der Bayernwahl das Land endgültig ins Chaos stürzen? Der Ministerpräsident bezog klar Position.
Hessen ist anders und das, was in Bayern gelaufen ist, ist anders.
Noch überboten von der eindeutigen Stellungnahme des Oppositionsführers:
Bayern ist Bayern und Hessen ist Hessen.
Am Wahltag selber kam noch mal kurz Panik auf.
Hier, was machen Sie denn da mit unseren Volksparteien? Kaputt.
Drecksack.
Aber dann wurde gezählt. Gezählt, gezählt und noch einmal gezählt. Und dann stellte sich raus: Mir mache alles weiter so. Nix ändert sich, außer dass die Grünen jetzt 2 Minister mehr haben. Ein Hort der Stabilität ist aber nicht immer ein Hort der Humanität. Das ist bekannt. Nur bei uns in Hessen ist beides vereint. Niemand anderer als wir haben dieses Jahr die Todesstrafe endgültig abgeschafft. Na gut, 16,8% der Hessen waren dagegen.
Oh ja, ich bin an sich eine Seele von Mensch. Aber die Leute, die immer bei mir vor der Einfahrt parken, verstehen einfach keine andere Sprache.
Aber die meinen das nicht so. Wir Hessen sind eigentlich die friedlichsten und natürlich
die größten auf der Welt.
Der Kollege Rainer Daxelt ist heute nicht ganz so gut bei Stimme, aber sonst läuft es bombig in Hessen. Alles im grünen Bereich, während der Rest der Welt einen Abgesang nach dem anderen anstimmt. Auf den Pott und die Steinkohle, auf den Westen, das Wetter, den Sommer, die Demokratie, oh weh. Jahresrückblicke sind Trauerarien. Sie sind der Abschied von der Vergangenheit. Das Alte wird besungen, als gäbe es kein Morgen mehr. Schlimmer geht immer. Aber der Kabarettist Bernd Gieseking ist seit 25 Jahren mit Ab dafür der satirische Jahresrückblick auf den Bühnen der Republik unterwegs. Heute Abend in der Brunswiga in Braunschweig. Und wir erwischen ihn jetzt in der Garderobe. Guten Abend, Herr Gieseking.
Schönen guten Abend. Moin auch.
Moin. Schon aufgeregt und schön geschminkt?
Ja, aufgeregt, ja, geschminkt eher nicht. Das Kabarett ist doch eine Kunstform, die eher ungeschminkt die Bühne betritt.
Der Jahresrückblick ist für Kabarettisten sowas wie ein medialer Standard. Ist das eigentlich eine, ja, dankbare Aufgabe für Sie?
Dazu muss ich ja sagen, ich bin fast der Erfinder. Auf Anregung eines Freundes habe ich vor 25 Jahren meinen ersten Jahresrückblick gemacht und bis dahin war noch keiner aus dem Kreis der Kollegen unterwegs. Also ich habe es ein bisschen angeregt. Also ich bin schuld an allem, an allen Jahresrückblicken, könnte man im Endeffekt sagen. Und jetzt mache ich das so lange Zeit schon. Und ehrlich gesagt finde ich es eine großartige Aufgabe und eine, ich nehme es mal so pathetisch, eine Gnade, jedes Jahr aufs Neue der Chronist sein zu dürfen, all dieses Wahnsinns.
Was mögen Sie so sehr an den Jahresrückblicken?
Also gerade bei mir auf der Bühne ist es so, dass ich dann immer wieder merke, dass die Leute sagen, was, das war dieses Jahr? Ach stimmt, das hatte ich ja vergessen. Und im besten Moment erwischt man Themen, findet man Themen, die übersehen worden sind, überblättert, weil die sich nicht haben durchsetzen können oder weil die nach wenigen Stunden manchmal schon inzwischen durch das Digitale, durch die Schnelligkeit der Meldungen überdeckt worden sind. Das ist dann nur wenige Stunden in den Tickern, kommt gar nicht auf die ersten Seiten der Zeitungen. Und solche Themen dann zu finden, das finde ich besonders interessant. Da wird man dann zum Goldgräber.
Ja, genau. In gewisser Weise habe ich mir überlegt, sind Sie ja Jäger und Sammler, einer, der auf Jagd nach verwertbarem Material sucht, es dann sammelt, sortiert und dann eben auswirft auf der Bühne. Wann fangen Sie eigentlich mit Ihrem Jahresrückblick an? Gleich zu Beginn des neuen Jahres?
Nach dem Jahresrückblick ist vor dem Jahresrückblick. Und gerade jetzt war ja zu sehen durch den Wechsel an der Parteispitze in der CDU. Also das Programm muss im Grunde genommen wöchentlich, manchmal täglich überarbeitet werden. Und ich bin Ende November auf die Bühne gegangen und dann ist am 10. Dezember die Wahl. Und dann muss man plötzlich mindestens 12, vielleicht sogar 15 Minuten Bühnenprogramm komplett umbauen oder rausschmeißen. Das passiert ganz schnell.
Wir haben zu Beginn der Sendung schon ein persönliches Resümee von Albrecht von Lucke gehört, der dieses politische Jahr in Deutschland überschrieb mit dem Amoklauf der weißen alten Männer. Und die Frauen hier hat er hochleben lassen, also Angela Merkel zum Beispiel oder AKK. Was ist Ihre Bilanz? Wie blicken Sie auf das Jahr 2018?
Also zum einen würde ich mich da anschließen und zum anderen ist für mich in diesem Jahr so symptomatisch das Überbetonte des Digitalen. Plötzlich ist an allen Stellen digital das große Schlagwort und es gibt eine Beraterkommission, es gibt in Bayern ein Digitalministerium und gleichzeitig gibt es dann eine Konferenz, die sagt, wir sollen jetzt führend werden im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und ich finde es so schön, wenn wir führen würden im Bereich der natürlichen Intelligenz. Und wenn man sich dann umschaut, also einer der wirklich schlimmsten Anblicke in diesem Jahr war immer wieder zu sehen, dass Kinder im Kinderwagen mit Schnuller im Mund ein Handy in der Hand haben oder an einem montierten Halter und tippen und drücken und die Eltern tun das Gleiche. Also dieser unmittelbare Zusammenhang an Kommunikationsverlust und Digitalem, das treibt mich um. Also das, ja.
Und das machen Sie dann auch zu Ihrem Bühnenprogramm. Gibt es für Sie denn so ein persönliches Highlight oder eine Figur, die Sie besonders inspiriert hat?
In diesem Jahr war es tatsächlich eine ganz kleine Meldung, die mich total geschärft hat. Ich habe gelesen, wir haben demnächst keinen Sand mehr. Und darüber habe ich dann einen Text geschrieben, weil wir wussten ja, dass es mit allen Rohstoffen zu Ende geht. Ich wusste aber nicht, dass auch der Sand zu Neige geht und dass Sand aus der Wüste nicht geeignet ist für die Herstellung von Beton, weil er zu rund geschliffen ist und nicht haftet und klebt. Das fand ich eine gigantische Erkenntnis, die jenseits aller großen Politik ist.
Das ist wohl wahr. Seit 25 Jahren machen Sie diese Abgesänge und das Publikum dankt es Ihnen. Wie nehmen Sie Ihr Publikum wahr? Das muss doch irgendwie auch so eine Sehnsucht haben, dass da einer für Sie das Jahr nochmal zusammenfasst.
Ja, ich komme da manchmal ein bisschen vor wie der Steuerberater. Also ich sortiere die Quittungen. Und ich darf dann natürlich dazu meine eigene Meinung anbieten und kann vielleicht im besten Falle versuchen, nochmal eine andere Sichtweise draufzusetzen und auch zu sagen, guck mal hier, haben wir da nicht einen Fehler gemacht? Hätte das nicht angegeben werden müssen? Für mich die größte Erkenntnis aus diesem Jahr 2018 war, als verlautbart wurde, das Unternehmen Audi hat zu Beginn dieser sogenannten Diesel-Affäre, wie sie immer heißt, sie ist ja ein Skandal, das ist ja justiziabel, dass da eine Abteilung gegründet wurde bei Audi, nur um Messwerte manipulieren zu können. Und sie haben diese Abteilung genannt Emission Possible. Und das hätte ich gerne als Satire entwickelt und dem Publikum angeboten. Jetzt muss ich es referieren. Also mittlerweile ist mancher Bericht eines Journalisten das beste Kabarett.
Ja. Morgen sind Sie in Göttingen im Apex, am zweiten Weihnachtsfeiertag in Nordhessen in Kassel im Kulturbahnhof, wo Sie selbst lange gelebt und studiert haben und Anfang des Jahres in Frankfurt. Mhm. Ist das dann sowas wie ein Heimspiel für Sie, nach Hessen zu kommen?
Auf der einen Seite ist das ein Heimspiel, weil Hessen ist mir Heimat geworden. Auch immer wieder durch den Hessischen Rundfunk, durch das Publikum vor Ort. Ich bin da vielfach verbunden. Aber es ist gefährlich, wenn man als Künstler denkt, der Abend wird ein Heimspiel. Also man braucht an jedem Abend neu so eine Grundaufregung, einen Respekt vorm Publikum. In dem Augenblick, wenn man denkt, oh, das läuft schon, das wird schon, dann geht's garantiert in die Hose. Von daher, ich freue mich, alte Freunde zu treffen und Publikum, das mir sagt, ich komme seit 17 Jahren zu Ihnen oder länger, toll. Aber all dem gilt es mit der nötigen Demut zu begegnen und zu sagen, ich möchte euch jetzt versuchen, einen guten, einen unterhaltsamen Abend zu bringen. Lassen Sie uns gemeinsam Walzer tanzen.
Bernd Gieseking, alles Gute für Sie, frohe Weihnachten und danke. Der Dritte Weltkrieg hat nicht begonnen, der Vesuv ist nicht ausgebrochen, der Wald steht auch noch trotz des Borkenkäfers, der sich mächtig an ihm zu schaffen macht in diesem Jahr. O Freunde, nicht diese Töne, Abgesang auf den Abgesang, das war der Tag. Die gute Nachricht, morgen ist ein neuer, vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Sie können uns natürlich nachhören auf HR Info ab 22.05 Uhr oder als Podcast oder in der ARD Audiothek. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.